und herzlich willkommen zur Folge 78 von Flutlicht an. Das ist die vorletzte Folge vor unserer alljährlichen Sommerpause. Am 29. Mai gibt es nochmal was auf die Ohren hier und dann habt ihr im Juni mal Zeit, die ganzen alten Folgen nachzuhören. Ihr seid ja wahrscheinlich nicht alle von Anfang an dabei. Da gibt es, glaube ich, die eine oder andere Perle zu heben, behaupte ich einfach mal. Und im Juli geht es dann mit 9 Folgen weiter. Also ein bisschen eine frühere Sommerpause in diesem Jahr, natürlich der Tatsache geschuldet, dass dann im Juli und im August die EM und die Olympischen Spiele sind, wo ja auch Fußball eine Rolle spielt. So, aber genug der Vorrede. Ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern mit einer spannenden Gästin. Sie lebt in Heidelberg, stammt aus Guben und verbringt alle 2 Jahre ihren Sommer in Berlin aus Gründen, über die wir heute definitiv reden werden. Herzlich willkommen, Dana Rösiger.
Hallo, grüß dich.
Dana, du bist Pressesprecherin eines großen Softwareunternehmens, hast aber neben dem Job 2 sehr große Leidenschaften, nämlich Fußball und Fotografie. Bist du denn über Fußball zur Fotografie gekommen oder über Fotografie zum Fußball?
Über Fotografie zum Fußball. Okay. Ein Freund von mir, der hat damals damals hießen sie noch Street Football World, heute Common Goal, gearbeitet und hatte mich 2009 gefragt, ob ich ein Projekt für sie in Südafrika mit begleiten könnte. Und bin dann eine Woche mit runter nach Kapstadt geflogen. Da haben sie im Zuge eines Projekts, das sie mit der FIFA laufen hatten, FIFA-Camps in diesen Townships aufgemacht. Und da habe ich eine Woche das Fußballfestival, was sie organisiert hatten, das war damals das erste, dokumentiert. Und darüber bin ich dann über Umwegen sogar direkt bei Frauenfußball gelandet.
Ah, spannend. Aber selber gespielt hast du nicht?
Ich bin Handballerin.
Ah, auch schön.
Gewesen zumindest. Ja, genau. Ich habe leidenschaftlich Handball gespielt.
Cool. Ich habe gelesen, du bist Jahrgang 74, ne? Das darf man ja sagen. Mhm. Und entsprechend noch mit analoger Fotografie aufgewachsen. Kannst du dich so dran erinnern, wie du das Medium Foto als Kind irgendwie erlebt hast? Also so dieses, ne, dass man die Filme hatte und die wurden eingelegt und dann wurden die abgegeben und so weiter. Hast du so Kindheitserinnerungen an das Thema Foto?
Ja, ich hatte einen Lieblingsfilm. Und zwar war der von Kodak, so ein Schwarz-Weißer. Also die Liebe für Schwarz-Weiß war für mich schon immer irgendwie gegeben, weil das nochmal eine ganz andere Dramaturgie in Bilder reinbringt. Mhm. Und was mir vor allen Dingen gefallen hat, du hast halt diese Anzahl von Bildern und du weißt, 1, 2 werden dann von richtig cool und der Rest ist halt immer so, Und auf diese Bilder habe ich mich immer gefreut. Und deswegen war das halt so wie Weihnachten, dass man die Geschenke auspackt. Das heißt, wenn ich meine Filme wieder abgeholt habe, war ich immer gespannt, welches Bild nun das Bild geworden ist. Und das ist halt auch was ich heute vermisse, weil ich entdecke mich selber, man fotografiert viel und es überfordert einen. Ja. Und damals hat man einfach bewusster fotografiert, also einfach gezielter und nicht so drauf los, wie ja so vieles in unserer Gesellschaft ist. Und das macht es heute für mich auch noch, auch wenn ich gestehen muss, ich fotografiere natürlich jetzt digital, aber ich weine der analogen Fotografie schon ein bisschen hinterher.
Ich finde auch, dass das eine große Umstellung ist. Also ich habe mit professionellem Fotografieren so gar nichts am Hut. Und man hat natürlich so den Vorteil, dass man auch so Momente einfangen kann, die man früher so nicht eingefangen hätte, weil man halt irgendwie vielleicht nicht das Handy dabei hat. Also weil man die Kamera halt nicht dabei hat. Andererseits sind dann die Leute teilweise mehr mit dem Einfangen des Momentes als mit dem Moment irgendwie beschäftigt. Aber so dieses, was du gerade beschrieben hast, diesen Vorgang, den Film halt abzugeben, dann immer zu gucken, sind die Fotos schon fertig? Weil man das ja auch nicht so genau wusste, je nachdem, wann man sie abgegeben hat, an welchem Wochentag, wie lange muss man irgendwie drauf warten. Und dann so dieses Durchgucken, was ist was geworden, das ist wirklich ein ganz anderer Vorgang. Es hat irgendwie so eine, es klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen esoterisch, aber hat so eine ganz andere Sinnlichkeit irgendwie auch.
Genau.
Ja. Fotografierst du denn überhaupt nicht mehr analog?
Im Moment nicht, weil ja meistens dann schon verlangt ist, dass im Moment die Bilder entstehen und abgegeben werden sollen. Also ich habe ja verschiedene Fotografiererei. Also ich habe ja das bei Discover Football. Ich begleite aber zum Beispiel auch die TSG Hoffenheim Frauen, wenn sie ihre Heimspiele haben. Und da ist es ja so, dass zum einen mache ich es für die TSG. Die nehmen die Bilder dann auch immer gleich für vorab Social Media, um halt auf dieses Spiel einzustimmen. Und dann beliefere ich eine Plattform, um sicherzustellen, dass Bilder von dem Spiel und den Frauen existieren. Und das muss natürlich sofort passieren. Bei Discover Football ist es dann so eine Mischung. Es gibt Bilder, die entstehen on the fly, wo wir halt täglich von diesen Events berichten. Aber ich nehme mir meistens auch immer ein separates Projekt vor, wo ich dann gezielt eine Geschichte zu den Frauen entwickle. Und für die nehme ich mir gezielt Zeit, um da Stimmen von den Mädels einzuholen und mir auch zu überlegen, wie ich diese Bilder halt komponieren oder kompositionieren möchte, um da halt entsprechend auch eine Message nach draußen zu bringen.
Vielleicht eine Frage noch so rund um diesen ganzen Komplex Fotografie, jetzt noch losgelöst vom Fußball. Kannst du dich an diesen Übergang erinnern, also wie du angefangen hast, digital zu fotografieren und was das vielleicht auch so in der Herangehensweise erstmal erleichtert, aber was es dann auch so vielleicht verändert hat?
Also erleichtert war es, die Erleichterung war in der Hinsicht dann da, dass man halt wirklich viel schneller gesehen hat, was man fotografiert hat und entsprechend auch dann das zurückspielen konnte, entweder an die Spielerin oder an die Person, die mich beauftragt haben oder an die Organisation. Erschwerung war ja, man macht dann von einem Motiv oder von einem ähnlichen Motiv 20 Bilder und dann durchzugehen. Das ist dann ein zusätzlicher Zeitfaktor gewesen, der irgendwie auch ein bisschen Stress mit sich gebracht hat.
Und dann kommen wir mal in Richtung der Projekte, wo du fotografierst, so langsam, Schritt für Schritt. Du hast jetzt Discover Football schon angesprochen, da kommen wir gleich auch noch hin. Ich habe gelesen von dir, dass du mal gesagt hast, deine ostdeutsche Herkunft und Sozialisation haben so ein bisschen so dein Gefühl für sozialen Zusammenhalt geprägt und so ein Selbstverständnis von jeder schaut nach jedem. Und habe mich gefragt, wenn man sich jetzt anschaut, in was für Bereichen du arbeitest, wo es ja eben schon auch viel darum geht, Menschen schauen nacheinander und man versucht sich gegenseitig zu bestärken und Empowerment und so sind irgendwie große Themen. Hast du das Gefühl, dass da auch so ein bisschen eine Verbindungslinie gibt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da immer so dieses Kindheitsbild bei mir im Herzen. Meine Großeltern lebten auf dem Dorf und jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, war das so ein offene Tür-Syndrom. Also man war da, dann kam jemand und der wurde eingeladen zum Frühstück, zum Abendessen, in welchem Modus man auch immer war oder einfach nur zum Apfelwein. Und dieses, es klingt jetzt ein bisschen banal, man hatte ja irgendwie nichts, deswegen war das soziale Gefüge halt einfach um ein Vielfaches stärker. Trifft es aber schon ganz gut. Und ja, ich glaube, von mir selbst behaupten zu können, ich habe ein hohes, empathisches Einfühlungsvermögen, was natürlich auch in meiner Fotografie sich widerspiegelt. Also ich muss ehrlich gestehen, ich hätte jetzt keine Lust, mich in der Richtung zu entwickeln, dass ich irgendwelche Werbefotografie mache oder Business-Porträts, weil das eher so flach für mich ist. Also ich lebe selbst mit der Fotografie, indem ich mich in diese Momente hineinbegebe. Also wenn ich an so einem Event teilnehme, bin ich ja meistens auch mehrere Tage mit den Menschen zusammen und habe Zeit, wirklich auch mich auf die Situation, auf diese Stimmung, auf die Gefühle einzulassen. Und ich lerne sie kennen. Und dieses Kennenlernen ist für mich entscheidend, um entsprechend auch die Fotos zu machen, die man von mir halt aussieht. Also das ist schon auch das, warum ich diese Fotografie so liebe. Also wenn ich dann in dem Moment auch bin und fotografiere, bin ich losgelöst von Zeit und Raum und bin in dem Moment und sauge dann diese Strömungen an Gefühlen, positiver wie auch negativer Art, in mir auf und gebe die dann halt per Fotos wieder.
Und du bist ja für deine Fotografien teilweise eben hier so vor Ort und eben auch also nah lokal deinem Hauptjob. Andererseits bist du ja aber auch viel in der Welt unterwegs. Mich hat irgendwie so interessiert, als ich mir das angeschaut habe, Gibt es so Momente, wo du auch sowas wie ein Heimweh manchmal empfindest? Und wenn du Heimweh spürst, welcher Ort meint das dann? Welchen Ort meint das dann?
Witzigerweise verspüre ich kein Heimweh, weil ich habe ein Zuhause und ich weiß halt, ich kann immer zurückkommen. Das heißt, meine Basis ist da. Und ich weiß, ich darf hinaus, weil es halt meine Leidenschaft ist, weil es meine Berufung ist, zu versuchen, ein bisschen für eine Veränderung beizutragen, sodass das halt für mich kein Stress ist zu gehen, wenn es jetzt mal 1 oder 2 Wochen ist. Ich habe auch ein gutes soziales Backup. Also meine Eltern springen halt auch häufiger ein zu Hause. Das hilft natürlich ungemein, um halt da einfach auch entspannt loszureisen. Wenn du mich nach zu Hause fragst, ich mache das, glaube ich, eher am Menschenfest. Das ist natürlich da, wo meine Familie ist. Wenn du es an einem Ort festmachen möchtest, würde ich sogar eher sagen Dresden. Also ich finde Heidelberg okay und ich habe meine Freunde hier und alles neu aufgebaut und das ist auch okay. Aber Dresden, da bin ich ja im Endeffekt groß geworden, gibt mir nochmal ein anderes Gefühl. Und zum Glück leben meine Eltern noch da, sodass ich halt eben dann auch genügend Möglichkeiten habe, auch entsprechend dann wieder nach Hause zu fahren.
Schön. Ich bin ja witzigerweise in Heidelberg geboren und war dabei nur 3 Tage im Krankenhaus und habe sonst überhaupt keinen Bezug zu dem Ort und fall dann manchmal irgendwie so vom Stuhl, wenn Leute mich irgendwie vorstellen, so die gebürtige Heidelbergerin, weil ich so denke, Herr Heidelberg, ach stimmt, ich bin da ja geboren, vergesse ich immer. Ich war, glaube ich, irgendwie 12 oder so, als ich das erste Mal dann diese Stadt tatsächlich betreten habe. Aber
das
ja.
Ist ja spannend.
Ja, ja. Hatte irgendwie keine Ahnung, was für Gründe, aber dann wirst du mit so einem Ort so assoziiert, zu dem du eigentlich persönlich überhaupt keine Verbindung hast. Nee, genau. Ja, wir haben ja schon gesagt, du fotografierst seit vielen Jahren eben vor allem Frauen und Mädchen beim Fußball, aber nicht nur, also schon auch Jungs und Männer und auch, wie ich jetzt gesehen habe, nicht nur beim Fußball, beim Sport, sondern auch bei anderen Sportarten, wenn sich es eben entsprechend ergibt. Und wie das ganz ursprünglich angefangen hat, hast du jetzt auch schon gesagt. Aber kannst du mal so ein bisschen da quasi aufgreifen nach diesem ersten Projekt? Wie hat sich das dann entwickelt, dass es eben nicht bei dem einen Projekt geblieben ist, sondern du auch für dich festgestellt hast, dass es eine Art zu fotografieren vom Motiv, von dem ganzen Setting, von dem, was da irgendwie mit drin steckt, worauf du Lust hast?
Also wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt, warum der Fokus vor allen Dingen auf Mädchen, Frauen liegt, ist wirklich in Kapstadt entstanden. Im Rahmen dieses Festivals hatten wir einen Tag, wo wir einen Ausflug gemacht hatten. Da ging es an Kap der Guten Hoffnung und dann kam eine Südafrikanerin auf mich zu, Lerato hieß sie, und hat mich gefragt, ob wir nicht ein Foto zusammen machen könnten. Es gibt von dem Projekt da unten eigentlich nur dieses eine Foto von mir und ihr. Und am selben Abend hatten die Organisatoren einen Abend organisiert, wo sich die Jugendlichen zusammengesetzt haben und ihre Geschichten erzählt haben. Und ich war als Zuhörerin mit dabei. Und irgendwann stand Lerato auf und erzählte uns halt ihre Geschichte. Also sie kam halt aus einem gewaltsamen Elternhaus, wurde auch relativ jung aus dem Haus geschmissen, wurde dann vergewaltigt, hat halt AIDS bekommen und war an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie gesagt hat, sie möchte eigentlich nicht mehr leben. Und dann ist sie durch Zufall oder nennt man es halt auch irgendwie Bestimmung oder Glück an die Organisation Grassroots Soccers gekommen und hat plötzlich eine, für wie sie es damals definiert hatte, neue Familie gefunden und hat plötzlich gesehen, was also dass die Hoffnung nicht vorbei sein muss, trotz dieses negativen, schlechten Hintergrunds, von dem sie herkam, sondern dass es Hoffnung gibt. Und sie hat sich ab dem Zeitpunkt entschlossen, halt das entsprechend auch zurückzugeben und setzt sich seitdem, und ich muss dazu sagen, sie lebt immer noch, dank auch der modernen Medizin, eben genau dafür ein, Kindern, denen halt aus ähnlichen schwierigen Verhältnissen kommen, eine neue Perspektive aufzutun. Und in dem Moment wurde mir klar, dass Fußball, und es war mir schon vorher klar, dass Fußball weltweit eine andere Wirkung hat, weil egal, wo man hinkommt auf dieser Welt, überall kann man Fußball schauen, aber dass Fußball noch einen ganz anderen Kontext hat als das, was man in dieser bezahlten Fußballwelt sieht. Und zwar diesen positiven sozialen Einfluss, den es auf Menschen haben kann. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist was, wo ich unbedingt rein möchte. Und witzigerweise, ich kam zurück und war wieder in Berlin, habe meine beste Freundin besucht und habe Marlene Aßmann kennengelernt. Und Marlene und also ihre Zwillingsschwester, ja, auch die Corinna und dann noch ein paar andere Mädels hatten aufgrund eines anderen Erlebnisses, das sie erlebt hatten, die Organisation Discover Football gegründet. Und da war für mich klar, ja, das ist das, was ich unterstützen möchte und tue es seitdem auch ehrenamtlich.
Und du hast das Cover Football jetzt schon mehrfach erwähnt und auch so deine erste Verbindung dahin. Auch wenn du damals noch nicht dabei warst, du hast ja das Erlebnis, was da so ein bisschen mitgewirkt hat, angesprochen. Also das Spiel im Iran damals 2006. Mhm. Kannst du das den HörerInnen vielleicht mal ein bisschen nacherzählen, was da der Ausgangspunkt eben gewesen ist?
Genau. Ich glaube, die Idee entstand, die Marlene hatte im Studium einen iranischen Kommilitonen getroffen und sie saßen irgendwann mal abends zusammen und da ist irgendwie die Idee gekommen, warum organisieren wir nicht eigentlich mal ein Fußballspiel im Iran? Und das war es, so eine Idee, aber dann sind sie halt runtergeflogen, haben sich das Ganze angeschaut, haben die ersten Gespräche aufgenommen. Es ging dann hin und her und dann letztendlich, trotz Hürden, die auch dann 2006 noch eingeräumt wurden, war es dann trotzdem möglich, fand dann 2006 dieses Freundschaftsspiel gegen die damals existierende iranische Frauennationalmannschaft statt. Mhm. Und es war, und das ist das Besondere auch daran, das erste öffentliche Frauenfußballspiel in einem iranischen Stadion seit der Revolution von 1979. Mhm. Und das, was die Mädels, also es war ja damals ein Team aus Kreuzberg, das damit hingeflogen ist, was sie da erlebt haben, diese Begeisterung und diese Intensität von diesem Fußballspiel war so enorm, dass sie gesagt haben, das kann eigentlich nicht hier aufhören. Also wir müssen da eigentlich noch weitermachen. Und wie gesagt, den die Geschichte auch interessiert, also ich empfehle euch wirklich, in diesem wunderbaren Film Football Undercover, der von dem Asmans vor allen Dingen gedreht wurde, euch unbedingt mal anzuschauen. Das zeigt euch auch so ein bisschen diesen Werdegang und dann auch dieses Spiel. Es war einfach atemberaubend. Genau, und dann hat es noch eine Weile gedauert, aber dann 2009 wurde letztendlich auch daraus bedingt Discover Football gegründet.
Mhm. Und ich verlinke natürlich wie immer alles zu den Themen, über die wir hier heute sprechen, in den Shownotes, unter anderem auch die Homepage von Discover Football, auf der man sich den Trailer zu dem Film schon angucken kann, der alleine schon wirklich also dafür sorgt, dass man Gänsehaut bis unters Dach hat. Der ist ganz toll, also auch so die Energie von den Mädels und von den Frauen, genau, und man findet darüber dann eben tatsächlich auch den Film selbst und kann sich auch so ein bisschen noch einlesen in die Geschichte von Discover Football und auch ein bisschen zumindest mal auf dem Papier in Anführungszeichen die Menschen kennenlernen, die da dahinter stehen. Ihr veranstaltet ja jetzt alle 2 Jahre eben ein Festival. Das war der Ausflug vorhin in der Anmoderation mit deinen Sommern in Berlin, zu dem ihr eben Teams einladet. Kannst du ein bisschen erzählen, zum einen, wie ihr da so vorgeht und zum anderen, wie sind denn so die Reaktionen von den Frauen auf diese Einladung?
Ja, also die Festivals versuchen wir meistens mit einem Thema zu verlinken, das gerade aktuell ist. Also wir hatten schon verschiedene Themen von Integration bis hin zu Sichtbarkeit machen von Frauen im Fußball. Letztendlich, was wir ja generell mit Discover Football versuchen zu erreichen, ist halt auf die Diskriminierung, die Frauen im Fußball erleben, hinzuweisen. Aber nicht nur im Fußball, sondern auch in dem Kontext in der Gesellschaft. Und was wir versuchen, den Frauen hier zu ermöglichen, ist ihnen einen Raum des Austauschs zu geben. Viele von ihnen kommen ja aus einem Raum, wo Fußball spielen oder sich als Frau frei bewegen oft schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist. Und bei uns bekommen sie halt diesen Raum, um genau über ihre Probleme zu sprechen und vielleicht Wege aufgezeigt zu bekommen, wie sie für sich eintreten können oder sich vielleicht selbst in Risiko zu begeben oder in welche möglichen Wege sie gehen könnten durch die Vernetzung mit anderen Spielerinnen weltweit. Die Ausschreibung erfolgt meistens an die Länder, die also das Auswärtige Amt gibt bestimmte Kriterien vor, wo man halt sagt, die Länder gehören dazu, die entsprechend eingeladen werden dürfen. wenn wir ausschreiben, ist das Interesse natürlich sehr groß. Und es ist halt auch mal so ein bisschen schwierig, so eine Entscheidung zu treffen, wen wir jetzt letztendlich einladen, weil im Endeffekt würden wir sie gerne alle hier begrüßen wollen, weil der Bedarf halt riesig ist. Wir machen es dann meistens wirklich abhängig so ein bisschen vom Thema, was gerade aktuell ist und gucken da auch, welche Länder sich dann bewerben, welche Spielerinnen sich bewerben, dass das halt auch thematisch passt, um da entsprechend auch Synergien wieder mitgeben zu können. Also wenn man zum Beispiel sagt Sichtbarkeit, also über Medien, dass man halt guckt, wo sind gerade Andockungspunkte, wo das halt auch ein großes Thema ist, um das entsprechend dann auch in die Länder zurückzutragen. Weil was wir dann meistens auch versuchen mit diesen Festivals, ist entsprechend auch thematisch Inputs mitzugeben anhand von Workshops, Themen, die das Ganze mit anreichern, sodass dann halt auch so ein Lern-Aha mitgegeben werden kann über diesen natürlich personellen also persönlichen Austausch hinweg.
Was mich mal interessieren würde, du bist da ja jetzt eben schon sehr viele Jahre dabei und hast viele von den Festivals erlebt, hast viele von den Frauen kennengelernt. Wie würdest du das denn auf den Punkt bringen, warum Fußball als Tool für Selbstermächtigung so gut funktioniert? Weil man kann das ja wirklich, man kann das ja sehen.
Egal, wo du auf dieser Welt bist, du hast immer Zugang zu Fußball. Und Fußball ist nicht nur der Sport. Fußball ist politisch. Auch wenn es gern die großen Organisationen immer gern negieren wollen, ist es nicht. Man erreicht alle. Mit Fußball gibt man eine Message weiter. Und mit Fußball erreicht man halt so leicht nicht nur die, die dafür eine Menge Geld also verdienen, sondern halt die, die aus dem Slum kommen oder aus anderen Verhältnissen, weil jeder kann es im Endeffekt spielen.
Und zu den Dingen, die du dann rund um das Festival machst, also während das tatsächlich eben stattfindet, gehört dann eben logischerweise auch wieder die Fotografie. Ich habe dir das bevor der Aufnahme schon kurz gesagt, dass ich sehr, sehr fasziniert tatsächlich bin von deinen Fotos und von dem, was die ausstrahlen und von der wirklich Kraft, die man aus diesen Bildern spürt. Und mich würde mal interessieren, wie reagieren denn die Frauen auf die Fotos? Weil die sind ja wahrscheinlich vorher jetzt beim Fußball auch noch nicht unbedingt so fotografiert worden, oder?
Viele nicht, richtig. Also im Kontext von Discover Football, nein, richtig. Also die hatten nicht diese Fotos. Was aber wichtig ist für mich, ist wirklich diese Zeit mit ihnen zusammen zu verbringen. Weil nicht jeder fühlt sich, wie du auch schon gesagt hast, wohl vor der Kamera. Viele sind vielleicht verängstigt, bedingt von dem, woher sie kommen. Und viele müssen erst Vertrauen aufbauen. Das heißt wirklich so für mich, der Schlüssel ist halt diese eine Woche mit denen intensiv zu verbringen, sie kennenzulernen, ihre Geschichten zu hören, Vertrauen zu mir zu gewinnen, weil dann ist es irgendwann nach 2, 3 Tagen ein Selbstläufer. Also sie merken mich gar nicht mehr. Also der Schlüssel meiner Fotografie ist halt auch, ich will nicht unbedingt, dass sie vor mir posieren, sondern sie sollen mich eigentlich gar nicht bemerken und ich fange sie so ein bei einer Aktion, in der sie sich gerade befinden. Weil dann ist es eine Art Natürlichkeit. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, weil viele öffnen sich halt in Momenten, wo sie etwas teilen, kommt natürlich auch ein ganz anderer Ausdruck herüber, als wenn man sie vor die Kamera setzt und sagt, jetzt guck mal ernst oder jetzt guck mal fröhlich. Genau, also das ist für mich wirklich mein Vorgehen, dass ich halt Teil der Gruppe werde und eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen werde und dann eine ungezwungene Fotografie möglich erst ist.
Und du hast also das Thema Zugang schon angesprochen, dass man Fußball theoretisch eben mit einem Ball überall spielen kann und als anderes Thema Sichtbarkeit. Was würdest du denn sagen, kann man dem Sport selbst auch Impulse geben durch die Art und Weise, wie man ihn darstellt?
Auf jeden Fall. Also ich bin ja kein großer Fan also ich gehe jetzt mal auf Frauenfußball ein, weil ich mich da jetzt natürlich sehr lange damit beschäftige, wie Fußball damals dargestellt wurde, die Frauen bei uns in Deutschland, jetzt mal auf Deutschland bezogen, das war halt alles sehr weiblich. Und für mich macht aber Sport diese Dynamik aus, diese Kraft. Und das ist ja nicht nur bei Männern, dass das so ist, sondern auch bei den Frauen. Also da ist eine Power dahinter. Und so sollten die Bilder auch ausschauen. Also nicht irgendwie so, da ist die Hübsche, sondern da ist eine, die wahnsinnig gut Fußball spielen kann. Und das sollte sichtbar sein. Das verbessert sich so ein bisschen. Was halt eben noch komplett fehlt, ist halt so ein bisschen diese Strukturen für Frauen auch aufzubauen, dass die entsprechend auch sichtbarer über Marken werden. Ich meine, Adidas, Puma, die gehen da schon jetzt Schritte weiter und nehmen da auch viel mit auf, aber es ist natürlich noch weit weg von dem, was im Männerfußball läuft. Mhm. Also die Art und Weise für mich, was der Schlüssel ist, ist halt wirklich die Energie, die Kraft, die von dieser ausgeübten Sportart einhergeht. Das sollte sich auch in den Bildern widerspiegeln.
Mhm. Du hast das mal ein kurzer Schwenk weg von Discover Football. Ich würde aber dann gleich gerne nochmal dahin zurückkehren. Mhm. So ähnlich wie du das jetzt beschrieben hast, auch gesagt rund um ein anderes Projekt, was du mal gemacht hast, nämlich Kick It Like Lira. Das kann man sich auf Instagram beispielsweise noch anschauen, die Fotos. Und du hast damals rund um dieses Projekt gesagt, du möchtest den Fußball der Frauen so darstellen, wie er in deinen Augen ist, nämlich mutig, kraftvoll und sehr ästhetisch. Wenn wir über Sichtbarkeit sprechen, was kann sich aus so einer Darstellung entwickeln, vielleicht auch über den Fußball hinaus für die Frauen?
Dass sie, also erstmal die Wahrnehmung, aber ich glaube, da ist so ein Wandel im Blick. Ich meine, das war natürlich getragen durch die auch super Leistungen, die bei der letzten Europameisterschaft gelaufen sind, dass sich halt auch wirklich mehr Menschen für Frauenfußball interessieren. Witzigerweise, meine Kollegen im Büro sind irgendwie alle Frauenfußballfans, meine männlichen Kollegen. Und der eine, der mit mir auch in der Presseabteilung ist da auch, der kennt sich super aus. Und das ist halt wirklich so mit, er liebt Fußball und es ist egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und das finde ich halt großartig. Also ich stelle den Wandel fest. Ich glaube halt, die Wahrnehmung, dass Frauenfußball, eigentlich sage ich ungern Frauenfußball, es ist einfach Fußball, nimmt zu, das Interesse nimmt zu. Und ich glaube halt, wenn die ersten Schritte sind ja auch gemacht worden, bessere Sendungszeiten mit Aufnahme, also ist immer noch zu wenig nach meinem Geschmack, auch in Sendezeiten, wo Frauen, wo quasi viele Menschen halt auf Fußballergebnisse gucken, müsste noch ausgeweitet werden. Plus, was ich halt auch denke, momentan ist in der Frauenbundesliga leider noch die Diskrepanz sehr hoch zwischen Wolfsburg, Bayern, gefolgt von Frankfurt, Hoffenheim und dann halt nachgelagert, dass da halt auch noch mehr Investitionen erfolgen, dass das quasi auch so eine spannende Bundesliga wird, sodass es halt einfach auch mal aufmischt, weil ich glaube, da gewinnt man noch mehr Leute dazu. Also wenn ich halt dran denke, wie begeistert halt eben in Bayern halt auch jetzt inzwischen die Frauen unterstützt werden, versus wenn man woanders hinschaut. Ich glaube, da kann man noch viel machen, wenn da halt einfach auch das Leistungsniveau noch eins erhöht wird. Und das wiederum finde ich sehr spannend, erfolgt ja auf internationaler Ebene. Mhm. Wenn ich an früher denke, da waren ja so Nationen wie USA, Japan, Deutschland, die führenden Fußballnation im Frauenfußball. Was man jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft gesehen hat, es ist so viel im internationalen Kontext passiert, so dass es halt nicht mehr gegeben ist, dass diese Nation federführend also die Weltspitze anführen. Mhm. Dass da andere Mannschaften nachgerutscht sind. Also ich denke an diese wahnsinnige Wirkung in Kolumbien. Also wir hatten ja auch Kolumbianerinnen bei uns zu dem Zeitpunkt. Irre, eine Power und was das in dem Land gemacht hat und was das für die Spielerin in dem Land gemacht hat, das kann man sich hier gar nicht vorstellen, weil wir da, glaube ich, schon ein bisschen verwöhnt wurden oder sind, dass man halt vergessen hat, was das eigentlich für eine Wirkung haben könnte.
Definitiv, ja. Und es steckt natürlich auch so ein bisschen so eine ja letztlich auch so eine, wie so eine westliche Arroganz drin, ne? Dass man, ich fand, man hat das bei der WM 2023 sehr gut gesehen, also dass da der eine oder andere oder die eine oder andere angereist ist und gedacht hat, hier so Piece of Cake, irgendwie erweitert das Teilnehmerinnenfeld, da sind so viele Selbstläuferinnen drin, die kegelt man erstmal mal locker raus, und dann hat man festgestellt, oh hoppla, da haben sich vielleicht Sachen entwickelt, und weil man selber halt irgendwann mal Weltspitze war, hat man sich darauf so lange ausgeruht, bis man eben links überholt wurde. Also das war aus dieser Weltmeisterschaft schon ein absolutes Learning, finde ich. Wir haben jetzt über das Festival gesprochen, aber das ist ja nur ein Teil dessen, was Discover Football macht. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, was noch andere Themen sind, die denen ihr euch da widmet?
Genau, also neben den Heimfestivalen haben wir auch schon drei Festivale im Ausland organisiert. Also wir waren in Libanon, wir waren in Indien und wir waren Teil von einem Festival in Buenos Aires von einer Organisation. Juliana war sehr oft bei uns in Berlin, die wir auch in enger Freundschaft begleiten. Also neben diesen Auslandsthemen organisieren wir aber auch selber Workshops und Seminare, auch hier wieder zu unterschiedlichen Themen. Also wir haben Richtung Coaching, also Ausbildung von Coaches, Trainerinnen. Wir hatten mal das Thema Schiedsrichterin, dann das Thema Medien, also Frauen in arbeitenden Berufen, also in der Öffentlichkeitsarbeit oder entsprechend in Medienhäusern. Da hatten wir das Thema gehabt, wir hatten das Thema Flüchtlinge. Also wir organisieren quasi Seminare, wo wir halt auch wieder eine Anzahl von Frauen einladen, um denen entsprechend weiteren Input mitzugeben, um wieder genau diesen Austausch zu ermöglichen und halt auch unser Netzwerk wachsen zu lassen. Wir haben seit kurzem auch eine super Zusammenarbeit mit Terra de Somme. Da geht es um Ausbildung von Trainerinnen, die dann wiederum Kinder selbst in jeglicher, das muss nicht Fußball sein, aber in irgendeiner sportlichen Aktivität dann anleiten können. Und das läuft jetzt schon das zweite Projekt jetzt an, dass wir quasi Frauen mit Flüchtlingshintergrund entsprechend zu Trainerinnen ausbilden und sie dann letztendlich dann mit der Qualifikation entsprechend auch eigene Sportvereine oder Sportgruppen gründen können und dann jugendliche Kinder entsprechend ausbilden. Wir werden selbst oft als Stimme mit zu irgendwelchen Themen mit eingeladen. Also sind jetzt zum Beispiel auch Teil der Euro 2024 Initiative. Das ist ein Konsortium von verschiedenen Organisationen, die versucht haben, im Rahmen der bevorstehenden EM bestimmte Themen rund um Menschenrechte mit einzubringen, von verschiedenen Perspektiven. Wir wurden mit reingenommen im Zuge von Mädchen-Frauenrechte. Also, dass wir in solchen Gremien mitwirken, um da unsere Expertise mit einzubringen. Wir werden zu Veranstaltungen zum Beispiel von FAIR eingeladen. Das ist eine Organisation, die in England sitzt, die sich halt auch gegen Rassismus einsetzt. Und wir halt immer wieder aus der Perspektive der Mädchen- und Frauenrechte.
Und FAIR, für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht gehört haben, also schreibt sich nicht wie Fairness, sondern F-A-R-E. Und man findet bei euch auf der Homepage auch eine ganz gute Übersicht von Kooperationen, die ihr so macht. Also da auch nochmal der Hinweis an die HörerInnen, könnt ihr gerne noch weiterlesen. Und zum Thema Stimme, ich fand das damals total spannend. Ihr habt rund um die WM 2022 in Katar als Discover Football eine Auszeichnung, nämlich dass ihr mit dem dritten Platz der FIFA Diversity ausgezeichnet worden seid, quasi zurückgegeben. Und man könnte bei sowas, sind die Leute ja dann schnell damit zu sagen, naja, Symbolik und so, aber es ist eben sehr über die Symbolik hinausgegangen, weil ihr habt nämlich auch das Geld, was ihr damals bekommen habt, für diese Auszeichnung gespendet. Das ist ja jetzt sicherlich für so eine Organisation, auch bei der Summe, um die es da ging, eine nicht so sehr salopp zu treffende Entscheidung, sag ich mal, und zeugt schon von einer sehr, sehr großen Haltung. Wie habt ihr die Entscheidung getroffen?
Ich glaube, der wie sagt man, der Auftakt dazu war ja eigentlich, wir waren, jetzt muss ich lügen, war das 20, ich weiß gar nicht, wann wir in Katar waren. Wir wurden ja damals eingeladen nach Katar, um damals mit unserem Frauenteam gegen das Nationalteam, das katarische Nationalteam zu spielen und waren da in Katar und haben uns halt auch schon Sachen angeschaut. Also für mich war so ein Highlight, uns wurde dann so ein Sportkomplex gezeigt. Mara, du wirst es nicht glauben, mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Das war ein Komplex, ein Riesenkomplex. In dem Komplex war alles olympiareif. Also Olympia-Schwimmbahn, Olympia-Spielfelder für irgendwelche Ballsportarten, Olympia-Bedingungen für Leichtathletik, also für alle Sportarten. Kam heraus, halt für Elite-Studenten oder Sportler, Jungs. Und auf die Frage hin, und die Mädels? Nö, die nicht. Und das war so ein bisschen so dieses eine Aha-Erlebnis. Und das andere Aha-Erlebnis war dieses Spiel selber. Das katarische Nationalteam, gegen das wir gespielt haben, bestand aus drei Kataris. Das andere waren Expats, also Kinder von Expatriates. Und das war für uns so ein bisschen der Witz, weil eigentlich wurde ja gesagt, Monika,
Stark.
Monika Stab war ja damals eigentlich da, um das Ganze aufzubauen. Da ist nichts davon übrig geblieben. Und damit hat sich ja eigentlich auch die FIFA so ein bisschen gerühmt, dass sie gesagt haben, im Zuge der WM setzen sie sich auch mehr für Frauenfußball ein und investieren darin. Und schon damals war es nicht mehr existent. Und das war ja noch vor der WM, ein paar Jahre. Und als es dann näher kam, also wirklich witzigerweise, wir haben so viele Anfragen bekommen, ob wir uns dazu äußern können. Und dann haben wir uns halt auch als Team zusammengesetzt und haben gesagt, was machen wir eigentlich hier, ne? Also wir gehen eigentlich nicht mit dem, dass das in Katar ausgerichtet wird, mit diesen Bedingungen im Zuge von Menschenrechten, die FIFA sich immer auf die Fahne schreibt, einzuhalten. Und dann haben wir uns halt überlegt, was machen wir? Und dann kamen wir dann irgendwann zu dem Entschluss, dann geben wir unseren Preis zurück, weil wir sehen das nicht, dass wirklich die FIFA dafür steht. Und genau wie du sagst, klar kann man einen Preis zurückgeben und sagen halt, naja, es ist ja typisch, ne? Und ja, für uns tut es weh, wenn wir Geld, was bei uns jetzt nicht wirklich immer gegeben ist, zurückgeben. Aber das war für uns einfach extrem wichtig, dass wir das halt entsprechend an Leute spenden oder an Frauen spenden, die dafür sehr gute Verwendung hatten.
Ja, finde ich schon beeindruckend. Du bist in den vergangenen Jahren, darüber haben wir jetzt auch schon ansatzweise gesprochen, eben auch immer wieder gereist, um an besonderen Orten Menschen beim Fußball zu fotografieren. Jetzt können wir da heute nicht über alles sprechen. Ich kann aber allen nur empfehlen, sich deine Homepage und da die Fotos anzuschauen. Da kann man wirklich sehr versinken, stundenlang. Aber ein herausragendes Ereignis, was du ja auch immer so in deinen Kurzbios irgendwie drinstehen hast, war es bestimmt bei einem Weltrekord dabei gewesen zu sein. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, sehr gerne. Welchen davon? Wir haben ja inzwischen drei, also drei zumindest spielrelevanten. Ich nehme mal den ersten.
Genau.
Auf uns kam 2016 eine Organisation, also auf Discover Football kam eine Organisation dazu, die heißt Equal Playing Field. Gegründet federführend von Laura Jansson und Erin Blankenship. Die eine ist Amerikanerin, die andere Engländerin. Die hatten eigentlich gefragt, ob wir mit denen kooperieren. Letztendlich haben wir eigentlich geholfen, die Idee, die sich in den Kopf gesetzt haben, und zwar auf dem Kilimanjaro, das höchste Fußballspiel der Welt zu spielen, in unser Netzwerk zu verbreiten, haben entsprechend Leute informiert, die wir kannten, die gerne Fußball spielen, ob sie nicht Lust haben, da mitzugehen. Aus Deutschland war Petra Landers mit, einer der Urpiloten im deutschen Fußball. Und dann war, glaube ich, Februar und dann habe ich mir das Ganze angeguckt und mit mir gekämpft. Und ich bin jetzt nicht unbedingt Bergsteigerin, aber ich habe gesagt so, nee, ich kann jetzt eigentlich nicht mitgehen. Und habe dann mich entschlossen mitzugehen, hatte eine Vorbereitungszeit von 3 Monaten, was ein bisschen, wenn ich im Nachgang darüber nachdenke und was andere Leute gemacht haben als Vorbereitung für den Kilimanjaro, dann doch ein bisschen verrückt war.
Was bereitet man da vor?
Naja, die trainieren halt Berglaufen, Höhentraining. Also ich weiß gar nicht, also viele trainieren sich halt ein Jahr darauf vor. Wir hatten so ein bisschen Glück, weil Petra Landers hatte halt, auch weil sie ein bisschen Werbung gemacht hat, ist sie dann an eine Professorin an der Universität in Bochum gekommen. Die hatte dann angeboten, sie mal zu testen. Also die sind so ein bisschen auf, war das Bochum? Ich glaube, aber auf jeden Fall, die beschäftigen sich mit Höhensport. Also die selbst, diese Professorin mit ihrem Team war schon auf dem Kilimanjaro und hat so Untersuchungen angestellt und haben aber auch Schalke bei sich in der Beobachtung und hat uns angeboten, kostenlos uns darauf vorzubereiten. Und dann bin ich da hochgefahren, im Endeffekt zweimal. Beim ersten Mal fiel meine Auswertung mit einem Kommentar von Markus, das war der Arzt damals, meinte so zu mir mit einem kurzen Satz: Willst du wirklich? Und lachte mich nur an und ich so: Oh Mist. Und dann mache ich so: Nee, jetzt muss ich wirklich. Und dann hat er mir gesagt: Okay, du kommst in 8 Wochen nochmal wieder, und hat mir einen Plan gegeben, was ich zu tun habe. Und dann muss ich ehrlich sagen, habe ich sogar ein bisschen in die Tasche gegriffen und habe mir einen persönlichen Trainer besorgt und bin dann von 2 Tage Sport auf 6 Tage Sport
Wow.
hochgegangen. Habe dann wirklich 8 Wochen lang intensiv trainiert, bin dann wieder hoch mit Herzklopfen, weil ich bin ja auch so ein kleiner Hypochonder und höre dann auch ein bisschen auf das, was Ärzte mir sagen. Bin dann wieder zum Test. Und dann meinte er am Ende des Tests: Okay, hätte er jetzt nicht gedacht. Und hat mir dann aber einen Tipp gegeben, was ich halt machen muss, also auf bestimmte Sachen hingewiesen, was passieren kann. Und mir seine Telefonnummer gegeben. Und dann bin ich mit auf die Reise gegangen und bin mit der Gruppe hoch. Und was passierte? Also dass der Unterschied zu so normalen Kilimanjaro-Aufstiegen ist, wir haben uns wirklich eine Woche Zeit genommen, weil wenn man da oben Fußballspiel spielt, geht das nicht, dass man in 4 Tagen hochsaust und dann einfach mal sowas hinlegt. Sondern wir haben eine Woche hochgenommen, wir haben dann auf 4-2 unser erstes Testspiel gehabt. Und an dem nächsten Morgen danach bin ich wirklich aufgewacht und ich hatte nicht dieses Typische, dass man Kopfschmerzen hat und irgendwie sich komisch fühlt, sondern ich hatte das Gefühl, mir springen die Augen aus dem Kopf. Also wirklich so, als würde jetzt in jedem Moment mir die Augen rausfallen. Und gerade an dem Tag hatten wir eine Akklimatisierung. Wir waren auf 4-2, mussten auf 5-1. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so elend gefühlt.
Oh je.
Ich bin da hochgekrochen, auf allen Vieren teilweise, weil ich keine Kraft mehr hatte. Bin auch echt hochgekrochen, hatte auch dann, als ich dann oben ankam, auch keinen Hunger und nichts. Und eigentlich sagt man ja: Nee, du musst dich zwingen und so, es ging nicht. Wir sind dann aber zum Glück wieder runter auf 3,9. Und auf dem Berg gab es also 2017 noch kein Handyempfang, aber witzigerweise auf dem Berg nach unten hatte ich 10 Minuten Empfang. Und
Okay.
statt meine Familie anzurufen, habe ich Markus angerufen. Oder angerufen, habe ihm nur gesagt: Pass auf, meine Symptome, bla 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 bla. Und dann war der Empfang weg. Und dann gab es aber nochmal einen Empfang. Da hat er mir eine SMS geschrieben: Das musst du tun. Und wenn das morgen nicht weg ist, musst du leider runter. Ich hatte Glück, am nächsten Morgen war es weg. Und dann
Okay.
konnte ich mit hoch. Und dann haben wir wirklich, und die Bedingung war, damit es halt ein Weltrekord auch wirklich wird: Es musste ein 90 Minuten nach FIFA-Regeln ausgestattetes Spiel sein. Wir hatten auch in meiner Gruppe, die hochgelaufen ist, auch eine FIFA-Verantwortliche mit dabei, die dann entsprechend alles sichergestellt hat, dass das nach den FIFA-Regeln erfolgte. Und dann hat da oben auf einer Höhe von 5.817 war es, glaube ich, ein 90-minütiges Fußballspiel stattgefunden. Und wenn man mich kennt, ich bin jemand, der rennt ja immer so ein Spiel begleiten auf allen, also ich gehe mal in alle Ecken und versuche verschiedene Perspektiven zu bekommen. Ich saß in der Mitte des Spielfelds, also am Rand, und habe mich nicht bewegt, weil es ging einfach nicht. Und habe dann aus der Perspektive die Bilder geschossen. Und genau, die Mädels haben es geschafft.
Das ist ja schon echt faszinierend. Also, weil du hast ja jetzt sehr plastisch beschrieben, was es mit so einem Körper halt machen kann. Und die Mädels, wie du sagst, haben ja dann aber eben tatsächlich 90 Minuten gespielt. Also, würdest du sagen, man stellt sich jetzt das ehrlich gesagt nach deiner Erzählung ein bisschen so vor, als wäre das so ein Zeitlupenspiel gewesen. Hat das irgendwie so in anderen Geschwindigkeiten stattgefunden oder war das, wenn man drauf geschaut hat, ein ganz normales Spiel? Das muss ja ein Riesenkraftakt sein.
Das ist ein Riesenkraftakt, aber ich glaube halt auch an Endorphine. Mhm. Also die kamen alle oben erschöpft an, ja. Und dann hat man halt noch so einen Moment, wo man einfach sich entspannen konnte. Mir ist auch ein Satz im Kopf geblieben. Irgendwann schrieb Maggie Murphy vom blauen Team: Move your asses, I wanna play football. Die hatten einfach diesen Willen, dieses Spiel zu spielen. Klar, es gab natürlich Mädels, die waren jetzt vielleicht nicht so gut trainiert, die hatten mehr zu kämpfen, aber da waren ja auch ehemalige Nationalspielerinnen dabei, die hatten eine andere Konstellation. Und ich glaube halt auch wirklich, dieser Hype, da oben zu sein und wir sind jetzt da und jetzt machen wir das halt auch, hat zusammengeschweißt. Natürlich kannst du es jetzt nicht mit einem Bundesligaspiel Bayern gegen Wolfsburg vergleichen, aber sie haben sich bewegt. Sie sind gerannt. Und nicht nur im Schneckentempo. Also, wie gesagt, Maggie werde ich nie vergessen. Dieser eine Satz hat sich so eingeprägt. Und wie gesagt, es sind eigentlich auch wenige. Also die einzige, die wirklich Luftprobleme bekommen hatte, war unsere Jordanerin. Aber die hatte auch eine Halbzeit gespielt. Also war super.
Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend. Und natürlich dafür warst du ja unter anderem dabei. Gibt es auch davon wirklich tolle Fotos. Wir haben das ja jetzt schon so ein bisschen rausgearbeitet und das ist natürlich hier im Podcast auch immer wieder Thema, wie eben Fußball auch beitragen kann zu positiven gesellschaftlichen Veränderungen, wenn man sich das eben vornimmt. Was würdest du denn jetzt noch sagen aus so deinem Verbindungspunkt, also dieses Fußball fotografisch darzustellen und überhaupt halt eben so das, was man vielleicht als die Macht der Bilder irgendwie beschreibt, kann. Wie hat sich das für dich rauskristallisiert, dass du das eben machen möchtest? Also, dass du nicht einfach, keine Ahnung, in den Wald gehen und Vögel fotografieren willst oder Street Photography oder irgendwas, sondern dass du wirklich Bilder machen möchtest, von denen du dann hinterher auch das Gefühl hast, die haben einen Impact und da steckt was drin und damit kannst du Teil von vielleicht auch einer gesellschaftlichen irgendwie Veränderung sein.
Also ich war schon immer eher so ein Mensch. Also ich gehe gerne in Austausch mit Menschen. Ich hatte, glaube ich, auch, ich war ja selber mal sehr introvertiert und durch meine eigenen persönlichen Erfahrungen, die ich mal erlebt habe, weiß ich halt auch, was bestimmte Erlebnisse mit einem machen können in dem negativen Sinn und wie lange es dann dauert, dann aus dieser Schleife wieder rauszukommen. Möchte ich halt einfach, wenn ich jetzt an die Mädels denke, die ich im Rahmen von Discover Football denke, möchte ich gerade diesen Frauen ein Gesicht und eine Stimme geben. Nicht nur in ihrem eigenen Land, sondern halt auch darauf sichtbar machen, helfen, dass viel mehr Probleme existieren als das, was wir hier in Deutschland haben. Mhm. Wenn ich jetzt an eher auf dem Niveau Bundesliga denke, dass ich halt auch dieses Kraftvolle zeige, dass es halt nicht langweilig ist, Frauenfußball zu schauen. Mhm. Also wie gesagt, mein erstes Erlebnis, als ich diese Kick It Like Lira-Geschichte gemacht habe, war, ich war das erste Mal bei Hoffenheim und habe Maximiliane Rall beim ersten Mal spielen sehen, habe diesen Blick in ihren Augen gesehen, diese Intensität, diesen Kampfgeist und dieses, ich lass mir diesen Ball nicht wegnehmen und was da für eine Power dahinter steckte, dachte ich mir so, genau, das muss jeder sehen, das ist nicht nur einfach, wir kicken ein bisschen, das ist Kraft, das ist Energie und das ist schnell. Und das will ich zeigen. Also ich muss gestehen, so diese reinen, wenn ich jetzt die Bundesliga fotografiere, diese reinen Fußballbilder, wenn sie spielen, ist gar nicht so das, was mich so umhaut oder umgehauen hat. Ich durfte ja damals die Mädels auch in der Kabine begleiten. Mhm. Das ist der Hammer. Also was man da an Energie spürt, was da noch hinter den Kulissen abläuft, wenn das alle sehen würden, ich glaube, keiner würde den Fußball nicht mehr lieben, den die Frauen spielen. Also das ist toll.
Ach, das ist gleichzeitig sehr schön und so, dass ich denke, um Himmels Willen bloß die Leute nicht auf Ideen bringen, noch mit irgendwelchen, cool, wir legen was drauf auf einen Fernsehvertrag für die Übertragung der Frauenspiele, wenn wir dafür vor jedem Spiel mit der Kamera eine Viertelstunde in die Kabine dürfen, weil dann passieren da, glaube ich, gleich nicht mehr so viele coole Sachen. Aber ja, sehr, 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 sehr toll. Ich danke dir total für deine Zeit und überhaupt für deine Begeisterung für die Themen und dafür, dass du diese Begeisterung heute mit uns geteilt hast. Das war ganz, ganz toll und wirklich auch berührend, mit dir über deine Projekte zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, Mara. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Und ein großes Dankeschön geht natürlich wie immer auch an euch HörerInnen da draußen. Ich sage das ja immer und auch aus gutem Grund für die liebevolle Begleitung des Podcasts. Ich freue mich total über die Nachrichten, über das Feedback. Ich kann aber tatsächlich auch an der Stelle nochmal dazu sagen, eine Nachricht in meinem Postfach, die wärmt mein Herz, wenn ihr das allerdings eure Begeisterung für den Podcast auch nach außen tragt, indem ihr es auf der Plattform eures Vertrauens in ein Sternchen oder eine kurze Rezension fasst, dann freut mich das nochmal auf einer anderen Ebene, weil es dem Podcast tatsächlich ein bisschen hilft. Ihr wisst ja, wir sind hier nischig unterwegs, weil wir uns nicht darüber unterhalten, wer der 47. Trainer ist, der Bayern München abgesagt hat. Und von daher gesehen, alles, was auf den Podcast aufmerksam macht, hilft mir auch, ihn weitermachen zu können. Danke euch dafür und genau, wir hören uns in 2 Wochen nochmal und bis dahin passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!